Und wir kennen solche Situationen von anderen Leuten vielleicht her. Man hat gedacht, okay, jetzt hat man 15 Jahre in eine Versicherung eingezahlt, also jetzt streicht man die Versicherung und 3 Tage später passiert dann genau so ein Unglück und man sitzt wieder dumm da. Oder nein, es ist einfach nur jemand anders, der das bezahlen muss. Im Privaten und in der Mission. Wer zahlt? Du oder ich? Das muss man absprechen. Ja, man geht ins Restaurant mit Freunden. Wer bezahlt das? Man muss es klären. Wie ist das mit den Ausgaben für die Mission? Wer zahlt es? Die Reichen? Die Armen? Manche von euch kennen das, dass ihr zu gewissen Zeiten besonders viele Briefe kriegt. Und wenn so viele auf einmal kommen, dann nennt man das so Bettelbrief. Und dann denkt man, oh, na gut, wenn ich jetzt einen Brief kriege, dann muss ich es ja bezahlen. So einfach ganz nüchtern gesagt, nicht jede Einladung von irgendjemand, es zu bezahlen, muss man folgen. Auch nicht, wenn es ein frommer Verein ist. Es ist immer so ein Bettelbrief, ist immer eine Einladung. Und es kommt dann sehr auf euer Herz drauf an, ob ihr das darauf eingeht oder nicht. Man muss nicht. In der Schriftlesung haben wir gehört von David und von dem ganzen Tempelbau, Vorbereitung für den Tempelbau. Und er hat kurz vor seinem Tod, der David hat das alles öffentlich gemacht, hat es ja so zum Fest gemacht, als er eben auch seinem Sohn Salomo die Herrschaft übergeben hat und abgetreten ist. Und hat das Geld Gott zur Verfügung gestellt, damit ein Tempel gebaut wird. Und ich lese nochmal den Vers 17 aus dem Text, 2. Chroniker 29. Da heißt es, ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst und Aufrichtigkeit ist dir angenehm. Darum habe ich dies alles aus aufrichtigem Herzen freiwillig gegeben, und habe jetzt mit Freuden gesehen, wie dein Volk, die hier vor dir steht, das auch alles freiwillig gegeben hat. Das ist schon schön. Wenn man selber großzügig, freiwillig gibt und andere machen mit. Und dann kommt was zusammen. Das ist, ich weiß, in jeder Gemeinde unterschiedlich, aber ich habe das kennengelernt, erst ganz neu, als unsere Tochter Liska in der Gemeinde in Frauenfeld dort hineinkam. Die haben so ein Erntedankfest jedes Jahr. Aber am Erntedankfest machen sie eine Versteigerung. Und da kann man im Vorfeld, kann man dann eben angeben, was man gerne eben versteigern will. Und zum Beispiel einen besonderen Kuchen, den man backt, den kann man versteigern. Und dann kommt es zu dieser Versteigerung und dann kostet an dem Anlass vielleicht, wird für den Kuchen dann, ich sage jetzt mal, 350 Schweizer Franken gezahlt. Weil die sich so ersteigern, jeder will was haben, jeder will ihn haben und dann kommen 350 Euro rein für einen Kuchen. Ist natürlich eben ein idealer Wert. Erstaunlich ist, die kriegen bei so einem Erntedankfest als Gemeinde, kriegen sie so in der Regel so zwischen 70 und 80.000 Schweizer Franken, kommt dann so an einem Tag da rein. Ist eine ganz andere Gemeinde, ganz andere Situation, nicht mit uns zu vergleichen. Werden wir nicht nachmachen, nein, nein, nein. Aber schade, okay. Wir machen es immerhin mal mit dem Flohmarkt, ne? Versuchen wir es, aber so 80.000 kommt da in der Regel nicht rein. Ne? Ja, freiwillig. Ne? Und Es gibt dann in der Gemeinde natürlich, gibt es die Leute, die sagen, okay, auf das Fest hin, ich nehme mir vor, okay, ich werde 4000 Franken geben und dann gucken wir mal, was ich mir eben dafür eben ersteigere. Fröhlich, beieinander, miteinander. Jesus hat auch Stellung zu diesem Thema genommen und der Text, auf den ich mich heute beziehe, ist eben aus Lukas 21, die ersten 4 Verse. Da heißt es: Jesus blickte zu dem Opferkasten und sah, wie die reichen Leute ihre Gaben hineinwarfen. Er bemerkte auch eine ärmlich gekleidete Witwe, die 2 kleine Kupfermünzen hineinwarf. Da sagte er zu seinen Jüngern: Ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Sie haben ihre Gaben aus ihrem Überfluss gegeben. Diese Frau aber, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß. Alles, was sie zum Leben nötig hatte. Es ist mir wieder wichtig, ganz wichtig zu sagen, was Jesus in diesem Abschnitt nicht sagt. Er bemängelt nicht die Gaben aus dem Überfluss. Das ist nicht das Thema. Es ist gut, wenn jemand Überfluss hat und geben kann. Und es ist tatsächlich so, wenn mich jemand auf der Straße fragt und sagt, hast du mal einen Euro für mich? Und ich habe kein Portemonnaie mit, dann kann ich ehrlich sagen, nein, habe ich nicht. Ich hab's nicht. Es ist gut, wenn Leute Überfluss haben, die dann geben können. Überfluss ist nicht verkehrt. Jesus sagt nicht, die Reichen braucht es nicht. Denn die Witwe hat ja mehr gegeben als alle anderen. Indem er sagte, sie hat mehr gegeben als andere, hat er nicht gesagt, dass das Geld von den anderen nicht nötig wäre. Wenn es die reichen Leute nicht gäbe, gäbe es keine Mission und gäbe es keine Gemeinde. Jesus spricht hier in diesem Abschnitt nicht über Gut und Böse. Er spricht nicht über Gut und Besser. Er macht den Vergleich wenig und viel, aber nicht im Hinblick auf das Objektive an Anzahl. Jesus geht auch nicht auf soziale Unterschiede ein. Es ist realistisch, dass damals im Tempel Arme und Reiche waren. Es ist realistisch, dass in jeder Gemeinde Arme und Reiche sind. Es gibt Reiche. Und es gibt Reiche, die sind geizig. Und es gibt Arme. Und es gibt Arme, die sind fürchterlich geizig. Und es gibt Reiche, die sind großzügig. Und es sind Arme, die sind großzügig. Ganz tiefes Erlebnis für mich, ganz kurz am Rande. Ich war zu Hausbesuchen unterwegs bei Leuten, die ich nicht kannte, klopfte einfach so an der Tür und dann kam von innen die Stimme herein. Ich kam rein mit meinem Freund zum Besuch und da waren 3 Männer saßen und waren am Essen. Und ich habe meinen Namen nicht gesagt, ich habe nicht gesagt, was ich wollte. Die Leute sagten, wollt ihr mitessen? Komm, setzt euch hin. Rief sein Kind und sagte, geh mal ins Geschäft und hol 1 Liter Cola, dass wir noch zu trinken haben. Und als wir saßen und Essen kriegten, dann konnten wir anfangen zu sagen, warum wir überhaupt da waren. Hat mich tief beeindruckt. War ein armes Haus. Hatten nicht mal 1 Liter zu trinken für Gäste im Haus, aber dann gingen sie und holten es. Was Jesus nicht sagt, dass das Reich Gottes nur Kupfermünzen braucht. Er lobt die Witwe, ja. Aber er sagt nicht, ey, die anderen sollen alle auch nur Kupfermünzen reinschmeißen. von der Schriftlesung her, wenn der David nicht, was waren's? 3000 Kilo Gold, 7000 Kilo Silber, also ist schon ein bisschen, ne? Was der da weitergegeben hat. Wenn er das nicht gegeben hätte und die anderen auch so viel, dann wäre der Tempel nicht geworden. Also, das Reich Gottes braucht nicht nur Kupfermünzen. Auch CGW braucht nicht nur Kupfermünzen. Auch der ERF mit seinem Neubau braucht nicht nur Kupfermünzen. Die sind wichtig. Jesus beobachtet. Es ist wohl nicht am Ende eines Gottesdienstes, den Jesus damit erlebt, dass er dann eben nur bis zur Treppe geht und dann dort steht, wie die Leute und sieht, wie die Leute da was reinschmeißt. Das, in einer gerichtlichen Bericht habe ich gelesen, dass es da im Tempel wohl 12 Stellen gab, an denen man Geld einwerfen konnte. Und das war so Gefäße, die war so ein bisschen wie so ein Horn aufgebaut, damit man oben groß reinschmeißen konnte, aber unten hat sich's dann versammelt, damit man eben dann auch nicht unbedingt so schnell reingreifen konnte. Aber im Tempel gab es 12 Stellen solche Möglichkeiten zum Spenden und noch eine 13. besonders eben für Almosen für die Armen. Also nebst dem normalen, was man eben in den Tempel gebracht hat. Und irgendwie war Jesus im Tempel und mit seinen Jüngern und sah da eben, beobachtete, was da passierte. Jesus beobachtete und er konnte das eben. Nicht nur das Äußerliche, sondern auch das Innerliche. Das ist ja das Besondere, weil er Gott ist, kann er sehen, wie es im Herzen aussieht. Wir Menschen, wir sehen, was vor der Stirn ist. Wir sehen manchmal nicht mal hinter die Maske. Aber Jesus sieht eben das Herz an. Und dann redet Jesus zu den Jüngern. Was er beobachtet hat, teilt er mit seinen Jüngern, nicht öffentlich. Und er spricht von der Witwe. Das war damals, nein, andersherum. Witwe oder Witwer zu sein, ist auch heute keine einfache Sache. Das muss man verarbeiten. Und wenn man länger ganz nah miteinander gewohnt hat, dann ist es ein unwahrscheinlicher Schmerz, der da in das Leben reinkommt. Manchmal kann man sich darauf vorbereiten, und manchmal nicht. Einige von euch haben es erlebt. Es ist schwer. Ich will daran kein bisschen abkratzen. Ich will nur sagen, dass es damals noch eine Stufe schwerer war. Weil es damals keine soziale Möglichkeit gab, es aufzufangen. Es war damals nicht üblich, dass eine Frau irgendwo arbeiten ging. Sie konnte kein eigenes Geld verdienen. Da ist nicht in ihre Rentenkasse irgendwo eingezahlt worden. Kam natürlich darauf an, wie viele Kinder sie hatte und welchem Alter sie waren, dass die Kinder eben dann mit für sie gesorgt haben. Aber es heißt hier ausdrücklich, es war eine arme Witwe. Es war schwer. Man lebte wirklich nur für heute oder morgen oder vielleicht noch übermorgen. Diese Witwe war arm. Und trotzdem gab sie. Sie hätte sagen können, andere Leute haben. Die müssen jetzt im Tempel zahlen. Sie hätte sagen können, wenn mein Mann noch da wäre, dann hätte ich geben können. Das hätte sie. Aber offensichtlich lebte sie im Gottvertrauen. Denn sie gab, es heißt hier, den ganzen Unterhalt. Sie gab ihren Teil, auch wenn es Kupfermünzen waren, wenn es wenig war. Aber für sie war es viel. Es ist immer wieder erstaunlich, welchen Maßstab Jesus ansetzt. Und Gott geht immer sehr individuell mit uns Menschen um. Und Gott sagt immer, ich sehe dich in deiner Situation. Und ich liebe dich in deiner Situation. Und ich will, dass du mir vertraust aus deiner Situation heraus. Nicht wenn, 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 sondern du. Sie lebte in dem Vertrauen zu Gott. Er kann. Wer soll das bezahlen? Es geht hier in der Geschichte nicht um das Bezahlen für die persönlichen Dinge des Alltags, sondern um den Tempel, um die Sache des Reiches Gottes. Wer soll das bezahlen? Wer soll bezahlen für das Reich Gottes, auch im Jahr 2020? Ich habe mal drei Antworten gegeben, rausgesucht, die ich euch weitergeben will. Wer soll das bezahlen? Erstens, der fröhliche Freiwillige. Das finden wir beim David im Alten Testament. Das finden wir verschiedenen Stellen bei den Propheten. Und das finden wir auch bei Paulus, der an die Gemeinde nach Korinth schreibt. Die Korinther hatten mitgekriegt, dass die Gemeinde in Jerusalem in eine Phase hineingekommen waren, in der sie eben nicht mehr Geld hatten zum Überleben oder in der sie Geld brauchten. Und die Korinther gehörten zu den Leuten, die nicht sagten, ach, die sind ja selber schuld. Die haben ja am Anfang alle verteilt, jeder hat dem anderen gegeben, ja kein Wunder, war keiner mehr da, der was hatte, also sind sie verarmt. Nein, so haben sie nicht gesagt, sondern die Korinther haben gesagt, und ja, wir hören das und wir nehmen das auf unser Herz und wir kennen zwei, drei, vielleicht auch vier dort in der Gemeinde und wir wollen uns einbringen für sie. Und dann schreibt Paulus ihnen, ich lese 2. Korinther 8, die Verse 10 bis 14. Ich will euch also in dieser Sache lediglich einen Rat geben und das in eurem eigenen Interesse. Schließlich wart ihr im vorigen Jahr nicht nur die Ersten, die Geld zusammenlegten, ihr wart sogar die Ersten, die den Wunsch hatten, sich an der Sammlung zu beteiligen. Bringt dieses Unternehmen nun auch zum Abschluss. Sorgt dafür, dass die Durchführung nicht hinter der ursprünglichen Bereitwilligkeit zurückbleibt. Finde ich irre, dass Paulus das so damals schon kannte. Es ist manchmal eine Euphorie da, ne? Da kommt jemand und sagt, hier dafür und dafür brauchen wir Geld und Leute sind begeistert, aber dann 4 Monate später, naja gut, ja, dann flacht das so ab mit der Euphorie. Paulus realisiert das und schreibt es ihnen, dass die Durchführung nicht hinter der ursprünglichen Bereitwilligkeit zurückbleibt. Gebt entsprechend dem, was ihr habt. Er sagt nicht, ihr müsst 1 Million geben. Das, was ihr habt. Denn eine bereitwillig gegebene Gabe ist Gottes, ist Gott willkommen. Und ihr Wert bemisst sich nach dem, was der Geber besitzt, nicht nach dem, was er nicht besitzt. Schließlich soll es ja nicht dahin kommen, dass ihr anderen aus ihrer Not helft und dadurch selbst in Not geratet. Es geht darum, einen Ausgleich zu schaffen. Zu jetzigen Zeitpunkt hilft euer Überfluss ihrem Mangel ab, damit dann ein anderes Mal ihr Überfluss eurem Mangel abhilft. Und auf diese Weise kommt es zu einem Ausgleich, der fröhlich Freiwillige. Gilt auch für uns als Gemeinde. Deshalb haben wir auch keine festen Mitgliederbeiträge, sondern kann jeder geben, wie er freiwillig möchte. Und ob ihr es glaubt oder nicht, es zählt auch bei uns, dass viele, dass ein Reicherer gibt und die Kupfermünzen. Ein zweites. Wer soll bezahlen? Beide. Wer hat und wer nicht hat. Es kommt auf die Herzenshaltung an, auf das Vertrauen. Nicht auf das Vertrauen in erster Linie einer Organisation gegenüber oder anderen Menschen gegenüber, sondern Gott gegenüber. Wie die Witwe. Und vielleicht war die Witwe damals auch, von der Jesus erzählt, auch ein Bild für das neue Volk Gottes, das ja dann damals erst gerade anfingen. Die, die Vertrauen haben, ob man hat oder nicht. Und eine dritte Antwort, wer soll bezahlen? Im Alten Testament hieß es, so hat Gott durch Mose die Regel gegeben, jeder von euch gebe den Zehnten von dem, was ihr, ja, was denn nun, auf dem Bankkonto habt? Nein, hatten die damals in der Regel nicht. Aber wenn eine neue Ernte anstand, dann ging es darum, den Zehnten dieser Ernte zu geben. Es ging darum, wenn man eben Vieh im Stall hatte, die Erstgeburt zu geben. Egal, ob man 25 Olivenbäume hatte oder nur einen. Jeder seinen Zehnten. Warum? Weil man dadurch Gott gegenüber zum Ausdruck brachte, du gibst mir für mein Leben und ich gebe dir einen Teil. Ich gebe dir. Es hat im Lauf der Geschichte Leute gegeben, die gesagt haben, nee, nee, also ich bin so beschenkt, ich mache es umgekehrt. Ich gebe 90% weg von dem, was ich habe und behalte nur 10% für mich. Okay, da sage ich dann, gut, wenn ich jeden Monat 1 Million verdienen würde, dann kann ich das vielleicht sagen. Ja, dann ja, 100.000 im Monat käme ich eigentlich doch, ne? Margret, kämen wir zurecht, oder? Ja. Manche haben es umgekehrt, aber Gott sagt nicht, du musst 90% geben. Gott hat im Alten Testament gesagt, 10%. Jeder gleich. Und dann ist es für den einen 10 Euro. Und dann ist es für den anderen 400 Euro. Aber es sind, jeder gibt gleich von dem, was er hat. Ihr habt auf eurem Infozettel den einen Vers aus Haggai 2, Vers 8 gelesen oder könnt es nochmal nachlesen. Da steht eben, dass Gott sagt, mein ist Silber und Gold. Mir gehört alles. Und wenn man das jetzt einfach so in Verbindung setzt mit ja, solchen Aussagen, die Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben, sucht, dann werdet ihr finden, klopft an, könnte man sagen, ja, wir können doch im Vertrauen auf Gott leben, dass er uns das gibt, was nötig ist. Gefällt mir gut in den anderen Satz, den Jesus sagt, Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, und so wird euch das zufallen, was ihr zum Leben nötig habt. Und der eine hat eben 100.000 nötig und der andere, der kommt mit 300 Euro aus. In Malachi gibt es so, der Prophet Malachi, der nimmt so eine Diskussion auf zwischen Gott und den Menschen. Und da sagt Gott, prüft mich doch. Ihr könnt es doch mal ausprobieren. Er sagt nicht einen Monat lang oder eben ein Jahr lang, er sagt, aber nur prüft doch. Gebt mir den Zehnt und guckt, ob es stimmt, dass ich euch durchtrage, dass ich euch versorge, dass ihr genügend habt. Ihr könnt dann nicht jedes Jahr fünfmal nach Asien und nach Südamerika fliegen in Urlaub. Aber ob das nötig ist, ich glaube, da brauche ich keine Antwort drauf zu geben. Wer soll das bezahlen? Der Fröhliche, der hat und nicht hat und aus dem Vertrauen zu Gott wollen wir ihm geben. Es geht um ihn. Es geht um sein Reich. Ich danke an dieser Stelle auch allen, die investieren ins Reich Gottes in der Form eben der Gemeinde am Park in Bad Nauheim. Vielen Dank.